Hallo und herzlich willkommen bei Fein Dosiert. Die Dosis macht das Wissen. Der Podcast für notfallmedizinische Inhalte. Und ich begrüße heute insbesondere die ganzen Abonnenten, die dazugekommen sind über Instagram und Soundcloud und Spotify, wo wir jetzt überall vertreten sind. Und wir sind super stolz, dass uns mittlerweile schon über 200 Leute folgen. Außerdem finden wir es super, dass wir euch ankündigen können, dass unsere Homepage sich ein bisschen aus den Kinderschuhen erhoben hat und wir auf dem Weg sind, unsere eigene Website fein-dosiert.de an den Start zu bringen und euch damit noch bessere Inhalte und noch hochwertiger präsentieren zu können.
Das sind super Nachrichten, Marco.
Das finde ich auch. Außerdem finde ich es klasse, dass wir es geschafft haben, mittlerweile auf Soundcloud, hatte ich schon gesagt, Spotify, iTunes, Podcaster, eigentlich allen großen Plattformen mit unserem Podcast vertreten zu sein, sodass wir jetzt von jedem gehört werden können.
Ja, das finde ich echt super. Also, ihr habt keine Ausrede mehr, uns nicht gehört zu haben.
Das stimmt. Und ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen Philipp und meiner Kollegin Melanie zusammen. Und da frage ich einfach mal in die Runde. Philipp, Melanie, wie geht's euch?
Gut, dankeschön.
Ja, danke, mir jetzt auch gut. Ich finde es nur unglaublich warm. Und ich habe gestern gerade gelesen, dass die Woche scheinbar die heißeste Woche dieses Jahr werden soll. Also, wir sind mitten im Sommer drin.
Ja. Gut, dass unser Thema für heute auch tatsächlich die Hitzenotfälle sein sollen.
Klasse, perfekte, oder? Überleitung, Marco. Wie immer.
Na super. Spitze. Ganz toll, Marco.
Ich fühle mich ein bisschen verarscht.
Nein, auf keinen Fall. Aber du hast recht, das Thema, das haben wir in der letzten Folge ja schon angekündigt, das sind die Hitzenotfälle bzw. thermische Notfälle, die uns im Sommer begegnen könnten. Und wie du gesagt hast, passend zum Wetter, es könnte nicht besser sein. Der Wetterbericht spielt uns da in die Karten und wir freuen euch heute im Verlauf der Folge ein bisschen was über verschiedene thermische Notfälle im Sommer erzählen zu dürfen. Jetzt mal die Frage in die Runde. Was für Notfälle fallen euch denn ein, wenn wir an thermische Notfälle denken und die warmen Sommermonate?
Das Erste, wo ich dran denke, ist der arme Feuerwehrmann, der in seiner vollen Dienstkleidung da in der Hitze rumsteht, während irgendwie ein Autounfall aufgenommen wird oder Ölbindemittel rumgekippt werden muss. Oh, da habe ich immer Mitleid, wenn die da rumschwitzen.
Das stimmt, ja. Unsere Uniform ist ja schon dick und warm im Sommer, aber die Feuerwehr, die hat ja nochmal spezielle Uniform und ich glaube, darunter ist es noch viel wärmer.
Ja, nicht zu vergessen sollten wir auch die ganzen Bauarbeiter, Dachdecker, auch denen wird es ziemlich warm, glaube ich, in ihrer Schutzkleidung.
Stimmt, du hast recht, auch Die tragen Schutzkleidung und gerade Dachdecker, wenn ich daran denke, die arbeiten den ganzen Tag, egal bei welchem Wetter, noch jetzt in der Hitzesaison auf dem Dach und haben da in der Regel keinen Schatten. Mir ist noch eingefallen, so ein typisches Szenario, eine typische Einsatzstelle sind auch die Freibäder und Seen in der Umgebung. Da ist immer wieder viel los, jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht eher weniger. Ja. Aber ich glaube, bei dem Wetter lockt es viele an Badestellen und auch Seen und Freibäder sind natürlich potenzielle Einsatzstellen.
Und gerade wenn man jetzt die Freibäder und die Badeseen nimmt, sollte man daran denken, dass Kinder doch auch mal im Auto sitzen bleiben im Sommer. Wenn man kurz zum Einkaufen geht, wenn man kurz zum Bäcker geht, passiert doch auch immer wieder.
Da hast du recht, Mini. Das sind so Horrorszenarien, die man sich dann als Rettungsdienstler auch vorstellt, irgendwie dann so einem Kind im eingesperrten Auto gerufen zu werden.
Das stimmt, ja. Für mich auch total unverständlich. Ja. Aber selbst auch schon vorgekommen, dass ich zu so einem Einsatz gerufen wurde.
Ja. Wie sähe es denn da rechtlich aus? Dürfen wir da die Scheibe einschlagen? Oder?
Ja, also wenn generell eine Person im Auto drin ist, die medizinische Hilfe braucht, dürfen wir durchaus die Scheibe einschlagen. Natürlich Polizei dazu holen, auch die Feuerwehr ist eine Möglichkeit dazu zu holen. Aber jetzt im Erstangriff sollten wir doch dann wirklich uns Zugang zum Auto verschaffen.
Ja, okay. In meinem Einsatzfall hat es damals die Feuerwehr gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Die hatten dann Werkzeug und haben die Scheibe geöffnet.
Ach, du hattest das tatsächlich schon mal?
Genau, ich hatte das tatsächlich schon mal. Und auch da war tatsächlich dann in der weiteren Untersuchung schnell zu sehen, dass es sich hier um Hitzenotfall handelt.
Ach, da hattest du tatsächlich schon mal so einen Einsatz. Das finde ich krass, weil für mich ist das immer so weit weg und mir kommt es so vor, als ob das gar nicht so häufig ist. Weißt du da was zu, Philipp, wie häufig sowas überhaupt vorkommt?
Ja, jetzt nicht speziell zu den im Auto eingeschlossenen Personen, aber ich habe einen Artikel gelesen aus dem Robert-Koch-Institut, den haben die letztes Jahr veröffentlicht und da ging es tatsächlich um die hitzebedingte Mortalität in den letzten Jahren und da konnte man sehen, dass seit den 2000er Jahren es immer wieder Sommer gab, extreme Hitzesommer, in denen die Mortalität durch hitzebedingte Notfälle deutlich angestiegen ist. Also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch in den kommenden Jahren durchaus beschäftigen müssen. Und gerade wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ich glaube, dieser Sommer wird auch wieder ein sehr heißer. Deswegen ist es gut, wenn wir uns verschiedene Pathomechanismen, verschiedene Notfallbilder mal angucken in dieser Folge.
Ja, das klingt doch super. Dann leg doch mal los.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn wir uns über Hitzenotfälle unterhalten, dann ist es zuerst wichtig, dass wir uns nochmal die Thermoregulation des Körpers anschauen. Und wenn wir uns die Thermoregulation genauer anschauen, dann ist die Aufgabe von ihr eben die Kontrolle und Steuerung der Temperaturgrenzen durch körpereigene Prozesse. Das heißt, wir haben die Wärmebildung, wir haben die Wärmeabgabe und durch die Wärmebildung, Wärmeabgabe können wir die Temperatur regulieren. Unser Körper misst an verschiedenen Messstellen in der Körperschale und im Körperkern eben die Temperatur, sendet sie an den Hypothalamus und der Hypothalamus ist das Areal im Zwischenhirn, das die Messwerte vergleicht und mit dem Sollwert abgleicht. Das heißt, die Regulation der Temperatur ist immer ein Abgleichen zwischen Istwert und Sollwert. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wärmebildende Prozesse bzw. Prozesse, die die Wärme abgeben, was fällt euch dazu ein? Was kann in unser Körper?
Mir würde mal einfallen, das Zittern, gerade das Kältezittern. Ist eine deutliche Wärmebildung, aktive Muskelbewegung im Allgemeinen.
Ja, genau. Das wären, glaube ich, so zwei Dinge. Gerade wenn wir an Wärmebildung denken, das hat jeder von uns sicherlich schon mal erlebt. Aktive Muskelbewegung im Winter einfach schauen, dass wir durch Bewegung warm werden, aber auch das Kältezittern. Das sind klassische Prozesse für die Wärmebildung.
Und auch im Zurückzuhalten hat unser Körper ja einiges im Petto. Ne? Also der kann ja die Hautgefäße engstellen, dann wird die Haut nicht mehr so durchblutet und dabei bleibt dann die Wärme im Körper drin und geht nicht mehr durch die Haut verloren. Auch ziemlich praktisch.
Ganz genau, ja, das ist ein praktischer Mechanismus, der zur Wärmeabgabe passt, in dem Fall zur verringerten Wärmeabgabe. Ein zweiter Punkt wäre zum Beispiel die Schweißproduktion, da würde die Wärmeabgabe gesteigert werden. Und mit Hilfe von diesen Stellgrößen hat unser Körper die Möglichkeit, die Körpertemperatur zu regulieren und ist bestrebt, immer diesen Sollwert zu erreichen. Jetzt haben wir aber verschiedene Störfaktoren, die die Wärmebildung und Wärmeabgabe beeinflussen. Und da haben wir zum Beispiel äußere Faktoren wie Hitze oder Kälte, die sich auf die Regulation auswirken, aber auch innere Faktoren, das heißt körpereigene Faktoren, wie zum Beispiel die Wärme bei Aktivität. Wir haben da verschiedene Störfaktoren, die sich auf die Wärmebildung und die Wärmeabgabe auswirken. Und so haben wir zum Beispiel äußere Faktoren wie Hitze und Kälte, die die Wärmeregulation beeinflussen, aber wir haben auch innere Faktoren, wie zum Beispiel die Wärme durch Aktivität, durch Muskelaktivität, Melli, wie du gesagt hast, oder bestimmte Medikamente oder Alkohol beispielsweise, können hier durch den Effekt einer peripheren Vasodilatation die Hautdurchblutung anregen bzw. eine vermehrte Hautdurchblutung erzeugen und eine bessere Hautdurchblutung führt zu einer schnelleren Wärmeabgabe, zu einem klassischen Wärmeverlust.
So eine Abgabe, die passiert ja aber auch immer über mehrere Faktoren. Ne? Da ist einmal wichtig, wie ist die Luft, die mich umgibt, welche Feuchtigkeit hat die, ist die in Bewegung oder steht die eher, sitze ich auf einem kalten Fliesenboden oder halt eher auf Holz, was besser isoliert. Da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie ich Wärme aufnehmen bzw. Wärme abgeben kann.
Ja, genau, Marco. Wir haben im Grunde vier Mechanismen, die für die Wärmeabgabe verantwortlich sind. Und da haben wir als den größten Faktor die Wärmestrahlung, also die Wärmestrahlung, die wir in unserer Umgebung abgeben. Und das sind tatsächlich knapp 60%.
Wow, richtig viel.
Das ist der größte Teil. Weitere Teile wären die Verdunstung durch Schweißproduktion zum Beispiel und die Verdunstungskälte, die produziert wird. Das sind ungefähr 20%. Und diese Verdunstungskälte kann aber bei Anstrengungen, bei sportlichen Aktivitäten zum Beispiel, auf bis zu 70% gesteigert werden. Also wir sehen, hier hat der Körper verschiedene Mechanismen entwickelt, um sich vor Überhitzung zu schützen.
Problem bei der Verdunstung durch Schweiß ist halt, wenn ich zu viel schwitze, dann tropft das Wasser einfach nur so runter und verdunstet nicht mehr und kühlt mich dadurch nicht mehr, sondern tropft einfach so runter und verliert dadurch seinen tollen Effekt.
Das stimmt, genau, dann ist der Verdunstungseffekt eben nicht mehr so groß. Die beiden weiteren Mechanismen, die ich gerade eben noch genannt habe zur Wärmeabgabe, das wäre zum einen die Wärmeleitung, die sogenannte Konduktion. Und die verlieren wir, wenn wir zum Beispiel auf einem kalten Fliesenboden sitzen. Das haben wir alle schon mal gemerkt. Wenn wir da keine Decke drunter haben oder wenn wir nicht passend gekleidet sind und auf einem kalten Untergrund liegen, dann verlieren wir relativ schnell Wärme und das eben durch die sogenannte Wärmeleitung. Der vierte Punkt ist die Konvektion. Das ist die Abgabe von Wärme an die umgebende Luftschicht. Und diese Abgabe, die Konvektion, die kann gefördert werden, wenn zum Beispiel Wind um uns rum, die Luft, die wir um unseren Körper herum erwärmen, wenn der Wind die davonträgt. Vielleicht habt ihr mal schon mal von dem Windchill-Effekt gehört. Das wäre genau dieser Effekt, in dem Luft, die wir um uns herum erwärmen, einfach weggetragen wird.
Ja, da habe ich tatsächlich schon von gehört.
Genau, das wären diese vier Mechanismen der Wärmeregulation. Und ich glaube, jetzt haben wir uns angeschaut, wie der Körper selbst die Temperatur reguliert, was für verschiedene Regulationsmechanismen wir haben und was für verschiedene Möglichkeiten der Wärmeabgabe wir haben.
Cool, Philipp, da hast du ja einiges aufbereitet. Und mir fällt gerade ein, wir sind jetzt sehr in die Theorie abgedriftet. Und ich würde mal fragen, Melanie hat vorhin was erzählt, wo sie an einem Badesee war mit einem Kind, was da irgendwas hatte. Möchtest du es nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, genau, das kann ich machen. Also vor, ich weiß gar nicht mehr, 3, 4 oder 5 Jahren sogar schon, waren wir bei einem nahegelegenen Badesee im Einsatz. Und da war eine 8-Jährige, die den ganzen Tag im Wasser war, dann wieder auf dem Spielplatz rumgespielt hat, in der Sonne gelegen. Und kam, als wir dort ankamen, schon hochroten Kopf, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel. Das waren so die Symptome, die es uns dargestellt hat. Und ich weiß, dass der Philipp dazu etwas vorbereitet hat. Möchtest du uns da mal ein bisschen erklären, was da vielleicht der Hintergrund war?
Das sind die klassischen Symptome eines Sonnenstichs, ganz genau. Beim Sonnenstich haben wir die Problematik, dass lang andauernde Sonneneinstrahlung auf den Kopf, auf den ungeschützten Kopf in dem Fall, und auch auf den Nacken dazu führen, dass die Hirnhäute überreizt werden und dass durch die isolierte Einwirkung auch ein Temperaturanstieg innerhalb des Schädels zur Reizung der Hirnhäute führt. Unbedeckte Kopfhaut bei Kindern und bei älteren Patienten mit dünnem Haar oder mit Glatze ist da der Risikofaktor Nummer 1, ganz klar. Und bei dem Notfallbild Sonnensticht haben wir in der Regel keine erhöhte Körpertemperatur, die wir messen können. Aber was typisch ist, ist ein verzögerter Eintritt der Symptomatik. Die setzt erst zeitversetzt zur Exposition ein. Das heißt, bei dir in dem Fall wird das Kind wahrscheinlich schon einige Stunden gespielt haben. Häufig trifft man Patienten auch gar nicht mehr in der Sonne an, sondern erst im Nachhinein vielleicht schon zu Hause oder am Abend, an dem wir gar nicht mehr an die Sonne denken.
Das macht das Krankheitsbild, glaube ich, auch besonders tückisch. Ein Symptom davon ist ja auch diese Nackensteifigkeit. Und wenn wir uns vorstellen, ein Kind im Sommer ist viel draußen, auf Wiesen, im Wald vielleicht auch oder auch im Schwimmbad. Und da ist auch die Chance nicht schlecht, dass es eben von einer Zecke gebissen wird und da vielleicht sich eine Frühsommer-Meningitis einfängt und dann eine Nackensteifigkeit zeigt.
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du hast es genau richtig gesagt. Ein weiteres Symptom ist neben denen, die Melli gesagt hat, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, auch die Nackensteifigkeit, die eben auch hier durch die Reizung der Hirnhäute kommt. Ein weiteres Symptom, das dieses Notfallbild so tückisch macht, ist die Entwicklung eines Hirnödems.
Philipp, Hirnödem klingt jetzt für mich schlüssig. Die Frage ist nur, wie stelle ich das denn draußen fest? Also ich kann ja nicht in den Schädel reingucken.
Das ist richtig, genau. Wir haben da einige Symptome, auf die wir achten müssen, um einen Sonnenstich zu erkennen. Und das wäre, wie in dem Beispiel von Melanie, zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, aber auch Ohrensausen, das manche Patientinnen und Patienten beschreiben. Weiter ein hochroter Kopf, ein heißer Kopf, also auch hier lokal und isoliert der Kopf in dem Fall, der überhitzt ist. Wie gesagt, hier nochmal Achtung, die Risikogruppen Kinder und Menschen mit Glatze oder wenigen Haaren. Ein weiteres Symptom, das wir genannt hatten, wären die Nackensteifigkeit und Kopfschmerzen, gerne auch zeitlich verzögert zur Exposition. Und im schlimmsten Fall Bewusstseinsstörungen, das Hirnödem oder im Verlauf sogar Krampfanfälle.
Stimmt, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar 17, 18 Uhr, wo wir damals bei der Patientin waren.
Würde zu dem verzögerten Eintritt passen, ganz genau. Jetzt fragen wir uns natürlich, was können wir tun in dem Fall, wenn die Person noch in der Sonne sitzt, wenn sie sich noch nicht irgendwie in den Schatten gerettet hat, dann ist das die erste Maßnahme, die betroffene Person in irgendeine schattige Umgebung bringen, möglichst eine kühle Umgebung. Und erstmal den Oberkörper hochzulagern, bei Bewusstlosigkeit natürlich die stabile Seitenlage und keine Oberkörperhochlagerung. Der weitere Verlauf der Therapie, der ist symptomorientiert. Wir haben unser ABCDE-Schema, was wir auch in der letzten Folge schon erwähnt haben, nachdem wir die Patienten dann behandeln und untersuchen. Und eine weitere Maßnahme, die wir hier erwägen könnten, wäre, den Kopf zu kühlen, mit feuchten Tüchern in den Nacken zu legen oder auf die Stirn, um eben hier die Temperatur möglichst ein bisschen nach unten zu bekommen. Die weitere Versorgung richtet sich dann nach den Symptomen, die die Patienten uns bieten. Bei Krampfanfällen oder Hirndruckzeichen müssen wir die entsprechende Therapie natürlich einleiten.
Hey, super Philipp, vielen Dank. Jetzt hatten wir ja vorhin noch weitere Einsätze oder Szenarien dargestellt.
Ja, Philipp, stimmt, du hast jetzt gesagt, mit der reinen Hitzewirkung auf den Kopf, da hatten wir uns jetzt den Sonnenstich angeschaut. Und wir hatten ja noch die anderen Beispiele von dem Kind, das im Auto eingeschlossen ist bei einem sonnigen Tag oder dem Feuerwehrler. Da haben wir keine isolierte Hitzewirkung auf den Kopf. Da gibt es ja noch zwei andere Krankheitsbilder, die du für uns vorbereitet hast.
Ja, genau. Wir hatten da zum einen die Hitzeerschöpfung. Bei der Hitzeerschöpfung ist es so, dass die Regulationsmechanismen unseres Körpers, die wir vorhin schon angesprochen hatten, zum Beispiel Wärmestrahlung oder Verdunstung der Schweißproduktion, eben ganz aktiv arbeiten und eine übermäßige Schweißproduktion in dem Fall durch eine Kombination mit einer unzureichenden Flüssigkeitsaufnahme zu einer Dehydratation führt. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Schweißproduktion und verlieren viel Flüssigkeit. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht die Möglichkeit, diesen Flüssigkeitsmangel auszugleichen. Es entsteht also ein Ungleichgewicht zwischen dem abgegebenen Volumen an Flüssigkeit und der Flüssigkeitsaufnahme, die wir zu uns nehmen.
Also im Endeffekt ein Problem von einem Flüssigkeitsverlust und weniger jetzt von der Hitze an sich.
Ganz genau, ja. Eher das Problem des Flüssigkeitsverlusts. Und unser Körper reguliert als Gegenmaßnahme dann eben wie folgt, dass er peripher eher eine Vasodilatation bewirkt, um die Temperatur zu regulieren. Wir hatten es vorhin schon, die verschiedenen Wärmeabgabemechanismen, das heißt eine periphere Vasodilatation. Der Körper versucht, die Hitze, die er nicht anders loswerden kann, eben jetzt durch die Gefäßmotorik loszuwerden. Und hier haben wir das Problem, dass das zu einem relativen Volumenmangelschock führen kann.
Das sieht man jetzt auch bei uns gerade sehr gut, wo wir hier im warmen Aufnahmestudio sitzen und die Oberflächenvenen sehr gut rauskommen. Also Zugänge legen wir bei uns jetzt ein echter Spaß.
Stimmt, ja, das sieht ganz gut aus.
Jetzt gib nicht so an.
Okay, also wir hatten die Hitzeerschöpfung jetzt in dem Fall durch ein Missverhältnis von Flüssigkeitsabgabe, durch Schweiß, durch die Möglichkeit oder den Versuch des Körpers durch Verdunstung die Körpertemperatur zu regulieren. Und auf der anderen Seite die periphere Vasodilatation, um eben möglichst viel Temperatur über die Hautoberfläche abzugeben und somit den drohenden Temperaturanstieg zu regulieren.
Das heißt, unser Feuerwehrmann kann dem jetzt entgegenwirken, indem er sich einfach eine Flasche Sprudel holt.
Wenn er das noch kann, wäre das natürlich super, ja. Selbst Flüssigkeit zuzuführen. Wie gesagt, wenn ihm das der Bewusstseinszustand, in dem er ist, noch erlaubt. Das leitet mich dann gut über zu den Symptomen. Wir hätten hier als erstes zu nennen eine blasse und kaltschweißige Haut, die wir bei dem Patienten erkennen können. Und wir würden, wenn wir den Blutdruck messen, eher eine Hypotonie erwarten. Wie gesagt, Achtung, hier der relative Volumenmangelschock stellt natürlich eine große Gefahr dar. Weitere Symptome wären Schwäche und Schwindel, aber auch das Gefühl von Abgeschlagenheit bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Und deutlich erkennbar ist noch eine vermehrte Schweißproduktion. Das heißt, wir sehen die Regulationsmechanismen, wir sehen die Gegensteuerung der erhöhten Temperatur des Körpers mit der vermehrten Schweißproduktion. Damit einhergehend auch eine Tachykardie und eine mögliche Atemnot, die wir erkennen können.
Da zeigt sich jetzt aber auch wieder, dass ich zum einen natürlich ein hochkritisches Krankheitsbild haben kann oder sich das darstellen kann. Aber es natürlich auch möglich wäre, dass eine Hitzeerschöpfung durch Wasser trinken, durch 1, 2, 3 Flaschen Sprudel schon deutlich besser werden könnte.
Ja, ganz genau richtig. Danach richtet sich auch unsere Versorgung, je nach Patientenzustand. Ich glaube, ganz wichtig, initial die Lagerung möglichst flach oder nach Patientenwunsch dann. Bei Bewusstlosigkeit auch hier wieder natürlich die stabile Seitenlage. Und wenn möglich, das heißt, wenn der Bewusstseinszustand der Patienten es zulässt, dann eine möglichst orale Flüssigkeitsaufnahme. Wir hatten Sprudelwasser, möglich wäre auch Apfelschorle, um ihm einfach den Volumenverlust, der entstanden ist durch das Schwitzen, den wieder auszugleichen. Weiter hier unsere ABCDE-Maßnahmen. Auch da wieder die kühle Umgebung. Das heißt, nicht in der Sonne stehen lassen, nicht in der Sonne sitzen lassen, sondern möglichst in eine kühle und schattige Umgebung bringen. Kühle Tücher, gerne in den Bereich des Nackens, der Unterarme. Und vor allen Dingen, wir hatten vorhin das Beispiel Feuerwehrmann, warme Kleidung öffnen, unangemessene Kleidung öffnen und möglichst den Hitzestau, der sich unter der Kleidung bildet, zu vermeiden. Im weiteren Verlauf, die nächste Eskalationsstufe wäre dann eine Infusionstherapie und gegebenenfalls die Sauerstoffgabe. Wenn der Patient nicht mehr Oralflüssigkeit zu sich nehmen kann, müssen wir ihm eben intravenös oder über eine andere Zugangsmöglichkeit Flüssigkeit anbieten.
Okay. Also die Hitzeerschöpfung, ein Problem vom Flüssigkeitsmangel und der Flüssigkeitsmangel, der muss ersetzt werden. Und der Feuerwehrmann, der kann sich einfach eine Flasche Sprudel holen, wenn er das noch kann und es noch nicht so schlimm ist. Aber jetzt, was macht das Kind, das im Auto im Sitz angeschnallt ist, nicht an die Flasche Sprudel kommt? Die Mutter ist drin beim Einkaufen und die Sonne brennt aufs Auto. Im Auto hat es schon 65 Grad. Was geht da jetzt?
Ja, Marco, ich glaube, du willst auf die nächste Eskalationsstufe abzielen, und zwar den Hitzschlag. Der Hitzschlag, der sich aus der Hitzeerschöpfung entwickeln kann. Und beim Hitzschlag ist es dann so, dass die Thermoregulation des Körpers versagt. Die Körperkerntemperatur kann da deutlich über 40 Grad ansteigen. Und wir haben nicht nur einen Flüssigkeitsverlust, sondern eben auch eine lange Hitzeexposition, die im Verlauf zu Zellschädigung führen kann, zum Multiorganversagen und auch hier wieder zum Hirnödem, das eine große Gefahr beim Hitzschlag darstellt.
Und da schwitzen die dann auch nicht mehr, ne, Philipp?
Ja, ganz genau. Die Schweißproduktion ist eingestellt und wir haben eine ganz heiße, gerötete Haut, die, wie du richtig gesagt hast, eben nicht mehr feucht ist vom Schwitzen, sondern tatsächlich eher trocken ist, wenn wir sie anfassen. Weitere Symptome wären Kopfschmerzen, Übelkeit oder Bewusstseinsstörungen. Auch hier haben wir wieder eine Hypotonie und dadurch entstehend eine reflektorische Tachykardie. Die heiße und gerötete Haut, wie gesagt, die uns deutlich ins Auge springt. Und dadurch, dass die Schweißproduktion eingestellt ist, können wir hier Körpertemperaturen deutlich über 40 Grad messen, die uns den Hinweis darauf geben, dass es sich hier um einen Hitzeschlag handelt.
Also könnte man quasi sagen, dass die Körperkerntemperatur mit 40 Grad so ein bisschen das Indiz dafür da ist, dass neben der trockenen Haut ein Hitzschlag im Raum steht.
Ganz genau. Ja, so ist es. Wir haben noch zwei Möglichkeiten, den Hitzschlag zu unterscheiden. Wir haben einmal den klassischen Hitzschlag. Da kommt es durch passive Erwärmung des Körpers, durch eine lang andauernde Hitzeperiode, durch lang andauernd hohe Temperaturen dazu, dass vor allen Dingen Menschen mit Vorerkrankungen gefährdet sind und die Gefahr laufen, einen Hitzschlag zu entwickeln. Hier muss man vor allen Dingen darauf achten, Medikamente wie Diuretika oder Anticholinergika in der Dauermedikation zu beachten, weil Anticholinergika zum Beispiel die Schweißsekretion hemmen und die Patientinnen und Patienten gar nicht mehr die Möglichkeit haben, durch Schweißsekretion die erhöhte Temperatur zu kompensieren.
Anticholinerge, das müssen wir, glaube ich, nochmal kurz aufgreifen. Philipp, das sind ja alle Medikamente, unter anderem, die auch parasympathikolytisch wirken. Da kennen wir von uns auf dem Rettungswagen zum Beispiel das Buscopan oder auch das Atrovent, das Ipratropiumbromid, wäre hier ein bekannter Vertreter.
Ganz genau. Die andere Gruppe des Hitzschlags ist der Hitzschlag durch Überanstrengung. Hier haben wir eine ganz hohe Wärmeproduktion durch Muskelaktivität oder durch gestörte Wärmeabgabe. Hier hätten wir nochmal das Beispiel des Marathonläufers oder auch des Feuerwehrmanns, der im Einsatz seine dicke Feuerwehrkleidung anhat.
Philipp, was mache ich denn jetzt mit dem, gehen wir mal zurück zum Kleinkind im Fahrzeug. Wie kann ich das Kind behandeln? Was sollte ich machen, nachdem ich das Kind befreit habe?
Ja, zuerst natürlich den Zugang schaffen und wenn ich dann die Möglichkeit habe, das Kind aus der warmen oder heißen Umgebung rauszuholen, dann muss ich die Lagerung je nach Bewusstseinszustand erwägen, mache meine ABCDE-Maßnahmen, mein Basismonitoring und auch hier wieder ganz, ganz wichtig, eine kühle Umgebung, warme Kleidung entfernen, sodass ich der Hitzestau unter der Kleidung auflösen kann. Und hier ist eine Infusionstherapie mit kühlen Infusionen und kalte Tücher, die man auf die Haut legen kann, ganz, ganz wichtig. Die Temperaturkontrolle regelmäßig, dass wir sehen können, ob unsere Maßnahmen Erfolg haben. Manche Studien berichten sogar davon, dass wir ein Eisbad erwägen sollen, beziehungsweise kalte Flüssigkeit, in die wir dann die Unterarme eintauchen oder kalte Flüssigkeit, die wir auf die Extremitäten auftragen.
Wie sieht es denn aus bei der Infusionstherapie mit kühlen Infusionen? Nehme ich da die kalten Infusionen aus dem Kühlschrank, aus dem Rettungswagen? Sind die zu kalt? Gebe ich sie intravenös? Wie kann ich da mit umgehen?
Ja, die Infusionstherapie, möglichst IV mit kühler Infusion, nicht zu kalt. Da müssen wir aufpassen. Was wir mit ganz kalten Infusionen machen können oder auch mit Sofortkältekompressen, die in den Nacken oder in die Leiste legen, unter die Achseln, in Körperregionen, die stark durchblutet sind, um hier eben die Körpertemperatur herunterzufahren. Wichtig hier nochmal aufpassen, zu kalt dürfen wir die Patienten natürlich auch nicht werden lassen.
Okay, Philipp, dann haben wir uns drei Krankheitsbilder jetzt angeschaut. Wir haben uns den Sonnenstich angeguckt, was ein Problem von einer direkten Einstrahlung auf den Kopf ist und Kopfprobleme macht. Hirnödem hatten wir da gesagt, Meningismus und so weiter. Wir hatten die Hitzeerschöpfung angesprochen, wo sich der Wasservorrat im Körper erschöpft und wir deshalb in einen Schock abdriften. Und zum Schluss den Hitzschlag, bei dem tatsächlich die Temperatur das Problem ist und wir wie beim Fieber hier die Temperatur im Körper bekämpfen müssen.
Ganz genau, ja, richtig.
Und bei Bekämpfen ist ein guter Punkt, da hattest du von der Flüssigkeitsgabe gesprochen, gerade bei der Hitzeerschöpfung. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, uns bei der Notfallspritze diese Infusionsmedikamente genauer anzugucken. Und da gibt es unterschiedliche, kristalloid, kolloidal und die Melanie hat es für uns noch einmal aufbereitet und auf den Punkt gebracht, ganz fein dosiert, was es mit diesen Medikamenten auf sich hat.
Ja, danke Marco. Super Überleitung. Genau, weil es kein eindeutiges Medikament gibt für die Hitzenotfälle, haben wir uns eben die Infusion rausgesucht, die wir relativ häufig eigentlich täglich nutzen. Sei es als Trägerlösung für die Medikamente, sei es als Flüssigkeits- oder Volumenersatz. rausgesucht haben wir hier die Kristalloiden, wie es der Marco schon gesagt hat, und die Kolloidallösungen, die wir jetzt einmal kurz besprechen wollen. Kristalloide Lösungen oder Infusionen enthalten je nach Infusion wieder unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Varianten und Zusammensetzungen der Elektrolyte. Als Möglichkeit oder als Beispiel haben wir rausgesucht die Kochsalzlösung, das klassische Nasl, dann die balancierte Vollelektrolytlösung. Das Problem allerdings bei den Kristalloideninfusionen ist, dass da relativ wenig, also maximal so ca. 20% der Flüssigkeit im Gefäßsystem bleiben, wenn sie infundiert wurden.
Und der Rest?
Der Rest geht ins Gewebe über.
Also steht uns nicht mehr für einen hohen Blutdruck zur Verfügung.
Richtig. Besonderheiten der beiden Infusionslösungen, die ich gerade schon gesagt habe, ist die Kochsalzlösung, die 0,9%ige Nazel. Hier haben wir einen Natrium- und Chloridwert, der relativ unphysiologisch ist.
Unphysiologisch? Sowas wollen wir nicht.
Stimmt, wie unsere Kollegen von den Pin-Up-Docs sagen, Kochsalz ist nur für Nudeln da.
Und da haben sie recht, ja.
Richtig, wenn man sich vorstellt, dass wir uns Nudelwasser in den Körper kippen, die Rückresorption von Wasser wird gehemmt und die Filtrationsrate der Niere nimmt ab. Wo ist es jetzt vielleicht wichtig, dass wir Nazel- oder Kochsalzlösung nehmen? Das könnte zum Beispiel sein bei Dialysepatienten. Dialysepatienten, wenn wir dem Patientenklientel volle Elektrolytlösung zukommen lassen, kann hier eben durch die eingeschränkte oder nicht mehr stattfindende Nierenfunktion, kann hier eine Hyperkalämie eintreten, die unter Umständen sogar tödlich sein könnte.
Okay. Und wo ich NaCl noch herkenne, ist das Verdünnen von Medikamenten.
Ja, überhaupt kein Problem. Ich meine, da nehmen wir 5 Milliliter, nehmen wir 10 Milliliter, nehmen wir vielleicht 20 Milliliter. Das ist, schadet dem Körper nicht. Egal, in welchem Zustand der Patient ist oder welche Grunderkrankung die Patienten haben. Als Alternative ist hier deutlich besser die Vollelektrolytlösung, die balancierte Vollelektrolytlösung. Verschiedene Hersteller besitzen dem Blutplasma ähnliche Elektrolytwerte. Sie haben zusätzlich noch metabolisierende Anionen, wie zum Beispiel Laktat, Malat oder Acetat, hinzugefügt.
Wozu brauche ich sowas?
Ja, das ist wichtig, da bei hoher Flüssigkeitssubstitution der Bicarbonatgehalt verdünnt wird im Körper.
Mhm. Das war dieser Puffer, der dafür sorgt, dass der pH-Wert immer gleich bleibt.
Richtig, genau. Der CO2-Partialdruck aber konstant gehalten werden soll oder gehalten wird. Wenn das so ist, wäre die Folge eine Azidose, eine sogenannte Verdünnungsazidose.
Das heißt, ich muss da Laktat oder sowas mit reinpacken, um eine Azidose vorzubeugen.
Genau, genau. Laktat hat jetzt noch so einen kleinen Nachteil beim Laktat. Es wird durch die Leber verstoffwechselt. Da wird viel Energie verbraucht, viel Sauerstoff verbraucht. Besser wäre hier das Malat oder das Acetat. Zudem ist das Problem, dass das Laktat noch die Laborwerte verfälscht.
Gut, und dann haben wir noch Medikamente, die nicht in diese Gruppe der Kristalloiden reinpasst, oder?
Genau, wir haben die Kolloidallösungen. Die sind auch noch auf den Rettungswagen meist vertreten. Diese bestehen aus großen Molekülen, sogenannten Makromolekülen, die in Kristalloideninfusionen gelöst sind. Durch die Molekülgröße, in unserem Fall, was ich gleich darstellen werde, ist die Stärke. Durch die Molekülgröße verbleiben sie eher im Gefäßsystem und erhöhen so primär das Volumen. Das heißt, sie binden die Flüssigkeit im Gefäßsystem und gehen nicht oder treten nicht über ins Gewebe.
Aber womit man es leicht verwechseln kann, was sie nicht machen, ist, die ziehen kein Wasser zurück.
Nein.
Das heißt, die sind nur dafür da, damit das Wasser nicht verloren geht, aber wieder ins Gefäßsystem zurückziehen, machen die nicht.
Genau, richtig. Das ist manchmal so ein kleiner Irrtum oder Trugschluss, wo man von ausgeht, aber da ist eben wichtig zu sagen, die Kolloidallösungen binden Wasser und ziehen das Wasser nicht ins System. Wichtig ist, aufpassen muss man wirklich bei einer erhöhten Gefäßpermeabilität. Beispielsweise hier die Sepsis oder wie wir die letzte Folge besprochen haben, die Verbrennung. Mit der erhöhten Gefäßpermeabilität, wo die Infusion, die Kolloidalinfusion eben die Makromoleküle übertreten können.
Ja, das wäre dumm. Ne? Stell ich mir vor, bei einer Verbrennung ist das Gewebe geschädigt. Die gehen aus dem Gefäßsystem raus, die Stärke geht in das Interstitium und zieht dann noch Wasser mit sich. Das wäre eher kontraproduktiv und genau eben nicht das, was wir wollen.
Genau, wir würden es eher noch verschlechtern als verbessern. Das hat mit dem kolloid-osmotischen Druck zu tun, der jetzt gerade als Beispiel, wenn wir hier die Hydroxyethylstärke-Lösung nehmen, dem körpereigenen Albumin sehr ähnlich sind von der Größe her. Mhm. Allerdings ist die Gabe immer kritisch abzuwägen. Wir haben das Problem, dass die Nierenfunktion über längere Zeit überwacht werden muss, immer nach der Gabe, und anaphylaktische Reaktionen auftreten können im Vergleich zu Vollelektrolytlösungen
zum Beispiel. Mhm. Okay, Melli, vielen Dank für die zahlreichen und informativen Überblicke, die du uns zu den beiden verschiedenen Infusionslösungen gegeben hast. Und Wenn ihr das Ganze noch mal detailliert nachlesen wollt, schaut in unsere Shownotes. Unter der Rubrik Notfallspritze für unterwegs haben wir alle wichtigen Fakten zu der Infusionstherapie noch mal aufgelistet.
Und wo du gerade über noch mal was nachlesen sprichst, Philipp, das wäre doch eine gute Überleitung zu unserem weiteren Punkt, dem Blick in die Bibliothek. Wo hast du dich denn jetzt vorbereitet auf das Thema heute und wo können unsere Hörerinnen und Hörer noch mal genauer nachlesen, wenn sie das Thema interessant finden?
Ja, sehr gerne sage ich dazu was. Und zwar gibt es zu dem Thema Sonnenstich, Hitzschlag, Hitzeerschöpfung ganz, ganz viel Literatur. Wir finden Informationen dazu in den gängigen Fachbüchern über Pathophysiologie, aber auch über Bücher zu physiologischen Prozessen, eben um zu verstehen, wie beispielsweise die Thermoregulation in unserem Körper funktioniert. Ein guter und aktueller Artikel ist Mitte Juni in der Fachzeitschrift Notfallrettungsmedizin aus dem Springer Verlag erschienen mit dem Titel Hitzeerkrankungen. Das ist eine CME-Fortbildung, in der wir ganz gut aufgeschlüsselt verschiedene Notfallbilder und Erkrankungen über Hitzenotfälle aufgeschlüsselt bekommen und dort auch nochmal auf die Therapie eingegangen wird, sowie die verschiedenen Symptome und Ursachen der Erkrankung gegenübergestellt werden. Außerdem erwarten wir für Ende diesen Monats die Fertigstellung der S1-Leitlinie zu hitzebedingten Gesundheitsstörungen bei hausärztlichen Praxen. Und obwohl es da eher um die hausärztliche Versorgung geht, bin ich zumindest sehr gespannt, ob wir aus diesen Empfehlungen und aus der Leitlinie irgendwas für die Präklinik ableiten können und ob wir da unsere Lehren draus ziehen können.
Und wie immer, die aktuellen Leitlinien findet ihr auf der Internetseite der AWMF, www.awmf.org.
Danke Melanie, danke Philipp, dass ihr nochmal die Quellen so schön zusammengefasst habt. Und zusammenfassen ist auch ein guter Punkt. Jetzt werden wir nämlich an einem Punkt an dem Podcast, wo ich nochmal so zusammenfasse, worüber wir uns jetzt unterhalten hatten. Wir hatten die drei Krankheitsbilder besprochen, Sonnenstich, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag, die sich unterscheiden in ihrer Pathophysiologie, die Therapie letztendlich doch eine ähnliche ist, nämlich unter den Schlagworten um die Ecke bringen und kaltstellen sich zusammenfassen lassen. Der Sonnenstich mit seiner Temperatureinwirkung direkt auf den Kopf, die Hitzeerschöpfung, wo sich der Wasservorrat erschöpft und der Hitzschlag, der eben durch die Hitze eine Temperaturerhöhung verursacht und das uns die Probleme macht. Außerdem hatten wir uns zwei verschiedene Medikamentengruppen angeguckt. Wir hatten uns die Kristalloiden angeschaut, da die balancierte Vollelektrolytlösung und das NaCl, da hatten wir uns gemerkt, Kochsalz ist für Nudeln da. Und wir hatten uns die Kolloidalen angeschaut, wo wir mit dem Trugschluss aufgeräumt haben, dass die Wasser ins Gefäßsystem ziehen. Dem ist nämlich nicht so, sondern die Flüssigkeit bleibt einfach länger im Gefäßsystem und sorgt dafür nachhaltiger für einen hohen Blutdruck, hat aber auch das Problem, dass es die Nieren verstopft und damit zu Nierenschäden führen kann.
Perfekt, Marco. Ich würde sagen, fein dosiert zusammengefasst.
Ja, danke, Philipp.
Okay, das war's für heute. Zum einen mal vielen Dank an die Kollegen Marco und Philipp. Nächste Folge haben wir natürlich auch schon am Start. Und zwar, es soll um Ertrinkungsnotfälle gehen. Ich freue mich drauf. Apropos freuen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, viele Follower auf Instagram, auf Soundcloud, was uns unglaublich freut. Wenn wir neue Zuhörer oder Zuhörerinnen haben heute, folgt uns ebenfalls. Ihr habt den Vorteil, ihr erfahrt alles aus erster Hand. Wann geht die nächste Folge an den Start? Wann kommen unsere Shownotes? Wann geht unsere neue Homepage endlich online? Deswegen einen Klick auf Instagram und ihr seid immer informiert.
Und vergesst auch nicht, uns Feedback zu schreiben. Wir sind dankbar für jede Zuschrift, die uns erreicht und die uns hilft, besser zu werden. Wenn ihr außerdem wissen wollt, wo wir uns in diesem Podcast darauf bezogen haben, wo wir unser Wissen herhaben, dann schaut doch einmal in die Shownotes. Da findet ihr alle Quellen drin. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Fein Dosiert und immer daran denken, die Dosis macht das Wissen. Egal wann, egal wo.
Tschüss. Ciao.
Der Rest?
Der Rest geht parabasal ins Gewebe über.
Also steht uns nicht mehr für einen hohen Blutdruck zur Verfügung.
Richtig.
Und der kommt Rap? Da jetzt noch was? Hat sich das rausgebracht?
Ja, und der Rap? Das war wie hier mit, musste mit. Ja.